Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Servus, liebe Flugshow-Fans. Hi, hier ist Tobias Ruf, euer Moderator. Und ihr hört jetzt erstmal nur ganz kurz mich. Dann sind wir aber zu dritt. Wir, Luis und ich, wir haben nämlich den Bundestrainer der deutschen Skispringendamen hier im Podcast zu Gast gehabt, Maximilian Mechler. Mit ihm haben wir zunächst über den aktuellen Stand gesprochen, wieso die Vorbereitung läuft, wie die Pläne bis zum Saisonstart denn aussehen. Dann haben wir uns Maximilian auch mal genauer angeschaut. Er war selbst aktiver Skispringer und war in wirklich einer unfassbar spannenden Zeit unterwegs, hat da auch tolle Einblicke gegeben. Und ja, im letzten Teil geht es dann allgemein ein bisschen ums Damen-Skispringen, aber auch natürlich gezielt um die deutsche Mannschaft. Ja, ich nehme jetzt hier dieses Intro alleine auf, denn der liebe Luis, der war am Wochenende als Kommentator für die nordische Kombination. Da waren Sommerwettbewerbe in Oberwiesenthal, da war der Luis im Einsatz. Der soll sich jetzt mal ein bisschen erholen. Bald ist er hier aber auch wieder mit dabei, denn wir melden uns ja so ein bisschen in unregelmäßigen Abständen im Sommer immer wieder. Und hoffen jetzt erstmal, dass euch der Podcast mit Maximilian Mechler gefällt. Es gab so ganz leichte Probleme mit dem Sound, aber es ist immer nur der Anfang, immer nur die ersten ein, zwei Worte. Also bitte davon nicht irritieren lassen, weil das Gespräch tatsächlich sehr, sehr hörenswert ist. So, Premiere, glaube ich, denn normalerweise kommt das immer ganz am Ende der Folge. Ich mache es jetzt am Anfang, weil so ein Intro alleine ist schon ein bisschen zach. Ein Outro alleine muss dann auch nicht sein. Ihr hört uns bald wieder und wie immer fliegt's, soweit's geht. Viel Spaß jetzt mit dem Interview. Premiere bei der Flugshow. Vierte Staffel unseres beliebten Skispringen-Podcasts. Und zum allerersten Mal ist es tatsächlich so, dass wir einen Coach aus der ersten Reihe hier bei uns zu Gast haben. Wir freuen uns, über den Mann zu sprechen, der seit 2 Jahren die Geschicke bei den deutschen Damen leitet und ja, doch schon so einiges erlebt hat. Über das und all das, was ihn sonst noch mit dem Skispringen verbindet, wollen wir jetzt sprechen mit dem Chefcoach der deutschen Damen. Hallo und herzlich willkommen in der Flugshow an Maximilian Mechler.
Einladung. Bin schon mal gespannt, was noch kommen wird heute.
Jawohl, gut. Maximilian, fangen wir ganz kurz an mit aktuellen Themen. Ihr seid momentan in einer skispringenfreien Zeit, ist das richtig? Es läuft, glaube ich, gerade die Urlaubsphase.
Ja, genau. Also, wenn man das grob sieht im Jahresfahrplan, der erste Block ist soweit abgeschlossen. Also beginnt mit Skispringen, Athletiktraining, erste Wettkämpfe. Und jetzt ist Pause angesagt. Und dann ab nächster Woche geht es dann Stück für Stück dem Winter zu. Und so kann man das ungefähr sehen. Erster Block ist abgeschlossen. Ab jetzt geht es dann ins Feintuning für den Winter.
Genau, wie fällt das Fazit aus zu Block 1?
Erstmal soweit recht positiv. Wir konnten alles realisieren, was wir uns so vorgenommen haben. Die Athletinnen sind im Groben und Ganzen auch recht fit. Kleinere Verletzungen waren dabei, aber im Großen und Ganzen war nichts von den wichtigen Sachen, nichts Schlimmes dabei.
Mhm, gut. Wie sieht jetzt, du hast gesagt, der Urlaub, also ab 21. Wir zeichnen heute am 17.8. auf, das als Transparenz, wer da draußen auch, wann immer diese Folge hören wird. Das heißt, ab 21. beginnt dann dieser nächste Block, du bezeichnest es als Feinschliff in Richtung Winter. Wie genau kann man sich denn das vorstellen? Gibt es noch bestimmte Trainingslager, die ihr angeht? Über Sommer Grand Prix können wir gleich noch sprechen. Wie ist denn das grobe Konzept, bis es dann wirklich in den Winter reingeht?
Ja, wir haben schon noch einiges vor. bis im Winter rein. Also einerseits versucht man natürlich athletisch die Grundlage zu legen für die Saison bis jetzt. Ab jetzt wird Athletiktraining etwas spezifischer, ein bisschen mehr Schnelligkeit, dass auch das Feingefühl auf der Schanze noch besser wird. Die groben Technikänderungen haben wir versucht, schon jetzt bis jetzt ein bisschen zu einzuschleifen. Und da geht es jetzt darum, das Vertrauen da drin zu gewinnen für den Herbst, sodass man dann auch im Winter mit einer guten Form und Vertrauen in das eigene Können starten kann. Und natürlich immer weiter Materialanpassungen, Feinschliff am Material, versuchen das einfach bestmöglichst dann jetzt zu optimieren.
Genau, gibt es schon konkrete Trainingslager, wo ihr wisst, wo ihr hinfahrt, wo ihr auch springen werdet dann?
Soweit alles durchgeplant, bis November. November ist ja immer die schwierige Zeit. Wo geht's nicht? Welche Schanzen gehen noch? Welche gehen nicht? Aber wir werden jetzt noch mal, wir werden wieder in Oberhof beginnen mit einem Lehrgang, und werden dann auch mal nach Trondheim gehen, um dort uns schon mal die neuen Schanzen anzuschauen fürs Jahr drauf. Solche Themen sind immer mit drin, wobei wir natürlich nicht immer gern unsere ganzen Pläne komplett offenlegen. Aber ansonsten ist es kein Problem, darüber zu sprechen. Das ist jetzt kein großes Geheimnis, was wir vorhaben.
Okay, super. Da wir jetzt dich als Coach auch hier haben, was uns interessiert, wir können es uns, glaube ich, im Groben vorstellen, aber ich glaube, dass wir nicht alle Details kennen. Beschreib uns doch mal so einen Arbeitstag eines Coaches im Sommertraining. Wie sieht denn dein Tag so aus?
Es gibt da ganz unterschiedliche Tage, je nach Thema. Wenn man gemeinsam unterwegs ist, ist ja natürlich die direkte Arbeit mit den Athletinnen im Vordergrund. Technik, Videobesprechungen, Feinanalyse in der Technik, wie geht es ihnen athletisch, aber auch eben testen, Material ausprobieren, und versuchen dort bestmöglich vorwärts zu kommen, eben sich ans neue Material, also an die neuen Regeländerungen zu gewöhnen, vielleicht der ein oder andere im Gespräch eine neue Idee rauszufinden, wie komme ich damit besser zurecht, dann wieder Abgleich, was ist anders, müssten wir uns vielleicht ein bisschen anders drauf einstellen, wie müssen wir anders Skispringen, so die ersten Erfahrungen, das ist vor Ort die Hauptaufgabe. Wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann ist die Hauptaufgabe organisieren, und versuchen, den Plan bestmöglich für die nächste Zeit umzusetzen. Da gibt es einfach viel, viel Abstimmungsbedarf mit allen außenrum, die so mit drin sind im Skiverband, mit den ganzen Hotels und Flüge buchen und was auch immer alles da ansteht.
Gibt es auch reine Schreibtischtage?
Ja, die beziehen sich dann schon viel auf Telefon und E-Mail schreiben, also ganz ohne Telefonieren nur, ist selten. Weil vieles lässt sich einfach im Gespräch besser klären, ist nicht mehr ganz so, dass man nur noch WhatsApp und E-Mails schreibt, sondern versucht schon noch persönlich einiges zu klären.
Okay, ich glaube, als dann Luis, und da darfst du gleich reingehen, weil du da auch unser Experte bist, als es dann neue Regeln gab, da wird man wahrscheinlich ein bisschen mehr Abstimmungsbedarf gehabt haben. Luis, bitte.
Also zumindest war es bei uns so, weil wir haben uns dieses Pamphlet, so nenne ich es jetzt mal, was die FIS da vorgelegt hat, mal durchgearbeitet und sind wirklich drauf gestoßen, dass es ja doch zumindest was die Zahl der Regeländerungen angeht, sehr, sehr viel ist. Wie stellt sich das denn aus deiner Sicht dar? Oder anders gefragt, was ist denn das Gravierendste an den neuen Regeln?
So, die einzelnen Regeländerungen selber wären gar nicht so gravierend, aber die Summe macht es schon sehr, sehr gravierend. In manchen Dingen ist jetzt bei unserem Team glücklicherweise gar nicht so der große Umstieg, sei es jetzt Keile oder Keilhöhen, Keildicken. Das war zum glücklicherweise hat es uns nicht so getroffen wie eher die Männer in der Hinsicht. Aber insgesamt heißt es natürlich extrem viel Arbeit, das Regelwerk lesen, das eigene Material checken, passt alles nicht, wo gibt es Änderungen, und natürlich schnellstmöglich darauf umzusteigen, auch wenn es für die eine oder andere widerwillig war, weil man sich ja ans alte Material schon gewöhnt hat. Aber im Grunde hilft es ja nichts. Man muss schnellstmöglich sich auf die neuen Gegebenheiten anpassen. Auch wenn die eine oder andere Sache aus unserer Sicht nicht immer so nachvollziehbar ist. Die Gründe, warum sie so entstanden sind, wissen wir schon. Aber ob es dann letztendlich notwendig war, sieht man dann erst im Winter. Es ist ja noch eine lange Zeit hin, wie sich die Sachen dann auswirken im Winter, was dann alles kommt.
Darf ich vielleicht kurz dazwischen fragen? Höre ich da auch raus, dass ihr als Coaches überhaupt nicht mit einbezogen werdet in den Prozess der Regeländerung?
Wir diskutieren natürlich immer im Winter drüber, wir werden auch befragt, aber wir sind nicht direkt Entscheidungsträger für die Regeländerungen. Also das läuft dann über, kennt ihr bestimmt den Prozess, das läuft dann über das FIS-Komitee, wo unser Vertreter, der Andi Bauer ist, der dort unsere Wünsche aus deutscher Sicht, also gemeinsam mit Männern und Kombination dann dort unsere Wünsche vorträgt, und gleichzeitig haben andere Nationen und die FIS selber Vorschläge und dann wird halt dort diskutiert und abgestimmt. Und so gibt es einfach eine gemeinsame Entscheidung der FIS dann in dem Gremium. Dann gibt es aber Interpretationsspielräume wie immer, Verständnisprobleme und bis das soweit alles klar ist, dauert es wahrscheinlich noch ein Stück. Das würde mir sich wünschen, dass das einfacher und klarer ist. Und schneller auch vonstatten geht, wie dann das neue Regelwerk sein sollte.
Aber du hast ja gerade schon angedeutet, dass es da Sachen gibt, wo du jetzt sagst, also die Änderungen hättest du jetzt vielleicht gar nicht gebraucht, zumindest nicht in dem Maße. Kannst du da vielleicht ein Beispiel geben?
Das ist immer eine Differenz. Also ich finde die Intention, die dahinter stand, ist auf jeden Fall eine richtige, aber ich finde den man könnte schon ein bisschen differenzieren zwischen Männern und Frauen Reglement, weil bei uns zum Beispiel, bei den Frauen war es keine von der Geschwindigkeiten her, von den Lukenanzahlen, wie es bei den Männern jetzt dann war, dass das Skispringen dann wieder so gut funktioniert hat bei den Männern, dass die natürlich irgendwo eingreifen müssten, um auch weiterhin die Chancen in der Range springbar zu machen oder auch ein paar Sicherheitsaspekte, um es besser steuern zu können weiterhin. Das war jetzt aus unserer Sicht nicht der Hauptpunkt im letzten Winter, weil die Wettkämpfe, wir hatten immer noch genug Anlauf, eigentlich mehr wie das Jahr davor. Die Wettkämpfe soweit waren völlig in Ordnung und deswegen war es jetzt nicht unbedingt notwendig, dort so einzugreifen aus Frauensicht. Aber trotzdem ist es einfach jedes Jahr wieder neu. Jeder versucht, das Reglement im Jahr davor auszureizen und das Bestmögliche rauszuholen und dann wird sich wieder eben neu darauf eingestellt. Das bedeutet einfach extrem viel Arbeit für uns. Das ist das Einzige, was es ist. Das bedeutet und für uns extrem viel Arbeit, sich für jedes Detail neu draufzustellen und auch ein Gesamtbild versuchen, sich im Kopf zu machen. Wie wird sich's ändern? Was wird denn mehr gefordert sein im Winter und was nicht? Aber das wird sich zeigen, ob wir da richtig liegen.
Jetzt gab es ja in diesem Sommer sogar noch diese eigenartige Situation, dass ihr Ende Juni Wettkämpfe hattet, die aber noch nach altem Reglement gesprungen wurden bei den European Games, während ihr schon in der Vorbereitung auf die neue wart. War das dann nochmal ein Störfaktor in dem Sinne, was du gerade ansprichst?
Ja, da hat, soweit wir es beurteilen können, jede Nation eine andere Strategie verfolgt. Wir wissen einfach, dass das offizielle Kalenderjahr von der FIS und die Saison erst Ende Juni eben endet und ab 1. Juli gilt also dann das neue Reglement, sei es, wenn man Vereins- oder Nationenwechsel hat, egal was, alles gilt erst ab 1. Juli. Und somit sind dieses Jahr, war dieses Jahr mit den European Games die Besonderheit, hat uns ja gefreut, dabei sein zu können, aber die waren halt im Juni, somit musste die FIS nach altem Reglement agieren, weil es auf dem Papier so steht. Ich glaube, vor 20 Jahren oder wann auch immer das Reglement, die großen Statuten aufgestellt wurden, hat keiner mitgedacht, dass wir mal im Sommer bei den European Games mitmachen. Aber unser Fokus war da, die ganze Saison eigentlich schon drauf, aufs neue Reglement einzustellen. Und die European Games haben wir in Sachen Reglement einfach so mitgenommen und haben uns eigentlich mit einem neuen Reglement drauf eingestellt.
Aber du kannst ja jetzt sicherlich schon ein erstes Fazit ziehen, was diese neuen Regeländerungen angeht. Wie schwierig oder wie groß ist denn die Umstellung für deine Athletinnen?
Wir sind soweit vom Springerischen her soweit zufrieden. Also es gibt jetzt keine großen Anpassungsschwierigkeiten, dass irgendeine Athletin gar nicht damit zurechtkommt. Und soweit würde ich sagen, sind wir recht zufrieden. Leider ist es noch nicht ganz klar alles, was wie es dann im Winter endgültig sein wird. Wir hatten ja noch eine Reglementgeschichte, die im Sommer auf Probe passiert. Das war das mit der Schritthöhe bei der Kontrolle oben. Die ist ja nur als Testphase in diesem Sommer. Und wie jetzt dort dann die Entscheidung ausfällt, ob die Testphase, also ob das dann so übernommen wird oder ob die Testphase zurückgenommen wird, das kann man nicht so ganz einschätzen. Es gibt eine Tendenz, dass die wieder zurückgenommen wird. Aber das sind Unsicherheiten. Und die wir noch nicht genau abschätzen können, was dann genau passiert bis im Winter.
Dann sprechen wir doch jetzt an dieser Stelle über Dinge, die wir mit Sicherheit beurteilen können. Und du natürlich ganz besonders, denn du bist natürlich nicht nur aktuell Skisprungtrainer, sondern bist ehemaliger Weltklasse-Skispringer auch. Und da übergebe ich wieder an dich, Tobi.
Genau, richtig. Wir haben natürlich hier auch ein jüngeres Publikum und da werden sich, denke ich, nicht mehr alle qua Geburtsjahr schon noch an den aktiven Skispringer Maximilian Mechler erinnern können. Fangen wir vielleicht grundlegend, gehen wir ganz weit zurück. Wie bist du denn damals überhaupt zum Skispringen gekommen?
Ja, das war, ich bin in eine Wintersportfamilie hineingeboren. Mein Vater war sehr aktiv als Vorstand im Verein in Isny. Und mein Bruder, meine älteren Geschwister, alle waren im Wintersport tätig und ich bin da direkt in den Wintersport reingewachsen und war relativ schnell klar, dass ich auch Skispringer werden will und bin dabei geblieben.
Okay, und das hat man in der Familie dann einfach so akzeptiert, wenn so ein junger Bursche sagt, ach, ja, ein bisschen Skispringen durch die Luft fliegen. Also ich kann mir vorstellen, dass ja, der ein oder andere Elternteil da vielleicht ein bisschen Magenschmerzen hat. Oder ist es im Allgäu, wächst man da im Endeffekt mit auf und da ist Skispringen schon so ein Teil auch der Kultur?
Ja, der Vater war natürlich extrem froh, wenn er im Wintersport tätig ist und der Sohn auch anfängt zu springen, dann würde das eher gefördert als verhindert. Also deswegen war es da, würden wir keine Steine in den Weg gelegt.
Okay, schön und gut zu hören. Und das bringt uns natürlich dann auch schrittweise in deinem Leben weiter. Und machen wir jetzt schon den Sprung rüber dann auch zur aktiven Karriere. Du warst in dieser, was man heutzutage auch die goldene Ära des deutschen Skispringens nennt. In dieser Zeit warst du aktiv, also die großen Erfolge von Martin Schmidt. Mit Sven Hannawald, jetzt mit über 20 Jahren Abstand. Du warst damals ja auch wirklich noch jung. Wie blickst du denn darauf zurück, auch mit den ganz vielen Erfahrungswerten, die du im Anschluss sammeln konntest? Was war das denn für eine Zeit damals für das deutsche Skispringen?
Ab und zu kennt man jetzt, wenn man in Polen ist, so dieselben Züge, wie es damals, glaube ich, so bei uns war. Dort ist ja auch ein extremer Hype gerade um die polnischen Springer. Da fühlt man sich dann immer wieder zurückversetzt, wenn dann Securities für eine normale Siegerehrung gebraucht werden, damit die Springer ohne Zeitverzögerung einigermaßen rechtzeitig ankommen, wenn vor dem Hotel Fans warten. Aber damals ist schon auch gerade die Rivalität mit Adam Malysz und Schmidt Martin. Also es sind schon Wahnsinnszeiten gewesen damals. Es fällt dann immer wieder ein, wenn man dann vor Ort ist, jetzt wie jetzt in Zakopane oder wo man sonst über war, Willingen. Also es war einfach wild, ganz wild und ganz, ganz froh, dass es jetzt nicht ganz so extrem ist, aber trotzdem noch die Begeisterung da ist beim fürs Skispringen und so kann man schon gut weitermachen.
Ich habe es angesprochen, auch dass du wirklich noch jung warst. Dein Weltcup-Debüt war im Jahr 2000, da warst du 15 Jahre alt. Wow, was macht das denn in so jungem Alter mit dieser Skisprung-begeisterten Masse? Was macht es denn mit einem Teenager? Welche Erinnerungen hast du?
Ja, selber persönlich würde ich sagen, ich weiß es nicht, man hat ja den Traum, ganz nach oben zu kommen oder so weit wie möglich zu kommen. Und es war ein Stück weit normal. Wir hatten ja die Protagonisten mit Hannawald vorneweg, aber auch Dufner, Jackson, Hans-Jörg Jäckle, der Duffy und der Uhrmann Michael. Es waren ja viele sehr, sehr gute Springer dabei. Und dann wächst man so mit und möchte ja hinterher eifern und irgendwann mal auch oben sein. Also persönlich glaube ich, war das völlig in Ordnung. Außenrum natürlich ist es so, dass es ein Stück weit, ja, muss man erstmal damit zurechtkommen mit dem ganzen Trubel. Und wenn man dann auch ständig im Fokus steht, obwohl man noch nicht einer der ganz Protagonisten ist, aber es war soweit dann doch handelbar, denke ich.
Wie sehr standest du denn damals im Fokus vom Gefühle?
Das war nicht ganz so arg, aber eine Zeit lang dann war man schon doch im Fokus, wenn man zu Hause oder egal wo hinkommt und nie seine persönliche Ruhe hat. Ein paar Fußballer werden es kennen oder Schmidt-Martin geht es heute noch so. Ist dann schon, ja, erstmal muss man einfach lernen, als junger Mensch damit zurechtzukommen, wenn man ständig darauf angesprochen wird, im Fokus ist und ständig nur nach der sportlichen Leistung beurteilt wird. Aber das gehört dazu, mit dem muss man umgehen können.
Das sind sicher auch Erfahrungswerte, die du dann heute weitergeben kannst. Mach mal einen groben Abriss der Karriere. 2003, also in wirklich jungen Jahren, bist du aufs Podest geflogen. War in Trondheim, glaube ich, gell? Ja,
Genau.
da sind wir wieder in Trondheim, ja, wo es jetzt dann bald hingehen wird. Da war auch 2003 dein größter Erfolg im Weltcup. Eine Silbermedaille in Vikersund bei der Skiflug-WM 2012. Mit 30 hast du dann aufgehört. Mit 30 aus welchen Gründen hattest du damals aufgehört? Hatte das gesundheitliche Gründe oder warst du an dem Punkt angekommen, wo du einfach bewusst entschieden hast, an der Stelle ist Schluss?
Ja, es war schon so, der Punkt bewusst entschieden, jetzt ist Schluss. Zum einen, ich hatte ja zwei Karrieren mehr oder weniger als Junger relativ früh schon ganz, ganz oben mit dabei auf dem Podest. Und dann kam eine längere Phase, wo es extrem schwer war. Und dann doch wieder gegen Ende nochmal ganz gut mit dabei. Sicher geht's immer besser und hat noch ein paar Sachen fehlt, aber man hat es wieder geschafft, dabei zu sein im Weltcup und auch nochmal das persönliche Highlight eben mit einer Medaille im Team zumindest. Das war schon ein Stück weit für die eigene Karriere einfach wichtig oder war der gewisse Genugtuung, es dann doch nochmal zu geschafft zu haben. Aber dann war der Punkt, als ich das nicht geschafft hatte, zu Olympia zu kommen, ins Olympiateam 2014, das war das große Ziel. Hat dann doch ein paar körperliche Probleme, die nicht mehr so ganz und durch das Verpassen der Olympischen Spiele wissen aber auch, dass die Jungen mittlerweile extrem stark waren. Severin Freund, Richard Freitag, Jungen für mich damals Jüngeren, damals schon die Vorreiter, war es eben so, dass man gemerkt hat, oh, der Weg ist verdammt lang, man hat so große Hürden. Nochmal 4 Jahre bis Olympia. Keine Ahnung. Und dann war es einfach Zeit, den zweiten Weg einzuschneiden. Also war weder extrem die eine oder andere Richtung war der Grund, sondern es war einfach dann, die Zeit war gekommen.
Genau, über die Zeit danach wollen wir gleich sprechen. Jetzt noch abschließend zur aktiven Karriere. Jetzt auch natürlich mit dem Wissen eines Trainers. Was hat denn gefehlt zur noch erfolgreicheren Karriere? Jetzt werden deine Athletinnen, es gibt welche, die uns zuhören, die werden jetzt genau hinhören.
Ja. Natürlich, je nachdem, was es ist, Konstanz, Einzelmedaillen, ein paar Siege haben gefehlt. Wichtig war einfach die Konstanz so aufrechtzuerhalten, dass man immer so lange möglich auf einem hohen Niveau trainieren und arbeiten kann. Und da gab es immer wieder einfach Phasen, wo es nicht gelaufen ist, wo man dann wieder von vorne angefangen hat, wo man dann sich erst wieder durchkämpfen musste aus dem B-Mannschaftsbereich wieder hoch. Das kostet einfach. Und sicher, ja, hätte man sich gewünscht, dass man öfters in der Bestform war. Das war leider zu selten, dass man so gut unterwegs war, körperlich, mental, dass man dann auch ständig dabei bleiben kann. Und das hat immer wieder für ein Jahr, 2 Jahre funktioniert und dann gab es wieder eine Zeit, wo es schwieriger war. Und das ist, glaube ich, das haben, wenn man es so beobachten kann, die meisten Springer solche Probleme. Nur die allerwenigsten und die allerbesten kommen jedes Jahr durch und sind jedes Jahr ganz oben dabei. Also das ist wirklich aus der jetzigen Sicht das absolute Phänomen, wie manche Springer oder Springerinnen, wie jetzt bei uns die Kata, die es einfach jedes Jahr schafft, vorne mit dabei zu sein, ist schon eine großartige Kunst. Nicht umsonst sind sie die Besten.
Dann sind wir jetzt quasi noch im Jahr 2014, wo du deine Karriere beendet hast. Und wir haben uns natürlich ein bisschen schlau gemacht. Schlauer als Wikipedia zum Beispiel, denn da gibt es quasi eine 6-jährige Lücke in deinem Lebenslauf, der dann erst mit 2020 in deinem Einstieg in der Leistungsgruppe 1b beim DSV weitergeht. Was hast du denn in der Zwischenzeit so gemacht?
Direkt als ich aufgehört habe, habe ich mein Studium beendet. Internationales Management in Ansbach. Dort sind mittlerweile, glaube ich, einige Sportler sind da durchgelaufen. Habe dann auch direkt als Allgäuer Skiverbandstrainer angefangen zu arbeiten und habe nebenher noch bei der Firma Geiger gearbeitet, ein Jahr. Als dann ein Jahr später das Angebot kam mit der Firma ESBT mit zwei Bekannte haben mich gefragt, ob ich dort mit einsteigen möchte. Die Firma gab es schon, also im Großen gab es die vorher schon, ob wir denn da eine Neugründung anstreben wollten und haben mich gefragt, ob ich dort mit einsteigen will. Und dann war das für mich sehr, sehr spannend, was Neues zu beginnen und habe mich darauf gefreut und bin dann 2015 dort mit eingestiegen.
Es gibt ja nicht so viele Skispringer, die oder Ex-Skispringer, die dann auch Unternehmer werden. Was hat dich daran so gereizt? Also warum hast du das gemacht?
Ja, es war immer schon das Ziel oder der Wunsch, dort sowas mal auf die Beine zu stellen. Ganz alleine wäre es nie gegangen und ich war auch nicht die treibende Kraft dorthin. Wir waren zu dritt und als junger Berufseinsteiger auch ganz am Anfang erst. Da braucht natürlich auch Erfahrung von anderen Leuten, die schon einiges mal mitgemacht haben und wissen, wie es ganz genau geht. Aber die Erfahrung zu machen, und es läuft ja heute noch, soweit das Unternehmen, ist schon ganz gut. Das ist, war extrem hilfreich, die Zeit lehrreich und hilfreich, für alle möglichen Sachen, die jetzt noch kamen.
Worum geht es in dem Unternehmen? Sorry, Luis, wenn ich dazwischen gehe. ESBT, was macht ihr im Endeffekt?
Wäre auch meine Frage gewesen, ja.
Gut. Wir podcasten schon länger zusammen, Luis. Wir verstehen uns.
Es geht um Sportartikel, haben eigene Marken, aber auch Marken im Vertrieb. Groß kann man sagen, Sportartikelvertrieb, Projektmanagement ein Stück weit, eigene Marken voranzutreiben. Handschuhe, Firma Hürzel ist unser Aushängeschild. Und ansonsten hatten wir auch schon eine spanische Radbekleidungsfirma im Deutschlandvertrieb und haben versucht, diese Marke in Deutschland bekannt zu machen. Oder ja, viele Versuche, so eine Mischung aus Eigenmarken und Distribution, Vertrieb in Deutschland ist immer unser Ziel. Eher ein klassisches Geschäft wie wenig innovatives Hightech oder Social Media Sachen, sondern schon klassisch Sportartikelvertrieb.
Solides Handwerk, kann man auch so sagen, ja.
Ja.
Ich hatte es gerade schon gesagt, du bist dann 2020 zum DSV gekommen oder zurückgekommen, kann man ja sagen, als Trainer der Leistungsgruppe 1b bei den Frauen und ein Jahr später dann direkt Bundestrainer. Hat es dich damals überrascht, wie schnell dieser Schritt dann doch vonstatten gegangen ist?
Ja, auf alle Fälle. Ich habe da ein Jahr wieder mitgearbeitet als B-Kader-Trainer, war ja auch nur in Teilzeit und nicht in Vollzeit, war ja noch in der Firma mit tätig. Und dann war ja Corona, ganz große Hochzeit. Und dann hat Andi Bauer, glaube ich, der Schieberbahn wollte ihn noch weiter anstellen, aber Andi Bauer hat beschlossen, seine Trainerkarriere zu beenden. Und dann kam die Anfrage, und dann war ich schon überrascht, dass man mich gefragt hat, aber auch geehrt und finde es als großes Dankeschön damals, dass der Schiebeband auch Horst Hüttl dann einem das Vertrauen geben als junger, noch nicht ganz so erfahrener Trainer, so eine Aufgabe zu übernehmen, musste ein Stück weit zu Hause, also persönlich war die Entscheidung klar, dass man die Herausforderung gern annehmen möchte, aber musste natürlich erst mit der Firma klären, ob ich da aussteigen kann oder nicht mehr mitarbeiten kann und natürlich das Allerwichtigste mit der Familie klären, ob das auch vereinbar ist. Und da die Familie und die Frau gesagt haben, ja, mach das. Und in der Firma es auch möglich war, war ich natürlich froh, dass das so auch funktioniert hat und dann mit einsteigen konnte.
Also für dich habe ich rausgehört, für dich war im Prinzip sofort klar, als du die Anfrage bekommen hast, das möchte ich gerne machen.
Überlegt sich dann eine Zeit lang im Kopf, wie würde ich es gerne machen, aber es war nie so, möchte ich nicht, sondern eher schon, ja, man freut sich drauf und die Herausforderung ist groß. Wie will man das angehen? Und ja, da muss man einfach noch die anderen Sachen auch klären. Und das ist natürlich das Wichtigste, dass man keinem vor die Füße tritt und dann einen zu großen Spagat mit allen Sachen machen muss. War auch klar, dass es nur Trainer werden klar geht und man nicht nebenher noch in der Firma arbeiten kann, sondern es geht nur 100%.
Was ist denn da im Vergleich der Unterschied zu vorher, als du den B-Kader trainiert hast und da noch in Teilzeit gearbeitet hast?
Meinst du jetzt zur dann Vollzeit
Genau.
Cheftrainerstelle?
Ja.
Ja, zum einen ist es so, dass man dann auf einmal verantwortlich ist und nicht nur B-Kader war ja damals die Stelle erstmal soweit relativ neu geschaffen, dass es einen extra B-Kader-Trainer gab. Vorher war ja im Frauenskispringen C und B-Kader ja gemeinsam als gemeinsame Lehrgangsgruppe und dann wurde die getrennt und ich war eher mit beim Andi Bauer in der Trainingsgruppe oder in der Lehrgangsbetrieb mit eingebunden. Ist ein Riesenunterschied, wenn man mit Trainer im gesamten System unterwegs ist, kann man schon seine Vorstellungen und Trainingsmethoden oder einbringen. Aber wenn man dann auf einmal verantwortlich dafür ist, wie alles läuft, wie man die Planungen macht, ist in der Hinsicht schon ein großer, großer Unterschied gewesen.
Du hast ja in deiner aktiven Karriere auch wirklich große Trainer miterlebt. Reinhard S., Wolfgang Steyert, Peter Rohwein, Werner Schuster. Also du hattest ja eine Vorstellung, wie Trainer arbeiten. Ist denn dann dein Job auch so, wie du ihn dir vorgestellt hast, oder gab es dann doch noch Dinge, die dich überrascht haben hinterher?
Ja, auf jeden Fall. Also mir war schon gleich am Anfang klar, als ich Allgäuer Schiebermannstrainer war, wie viel Arbeit eigentlich im Hintergrund zu tun ist. Als Athlet, teilweise, wenn man dann älter wird, versteht man das und kann es auch nachvollziehen. Aber wie viel Arbeit in Organisation und außenrum eigentlich zu tun ist, das kriegt man als Athlet nicht so mit. Und denkt sich immer, ja, ist doch nicht so schwer, sowas hinzukriegen oder was macht er denn sonst den ganzen Tag, wenn er nicht zu sehen ist? Aber das ist schon eine große Herausforderung. Das alles nicht direkt am Athleten ist schon sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Allein die ganzen Meetings, die man hat, sei es mit allen möglichen Bereichen.
Wie würdest du dich denn als Trainer beschreiben? Hast du gewisse Dinge, auf die du mehr Wert legst als auf andere?
Ganz genau kann ich es ja nicht einordnen, weil das müssten andere, die direkten Vergleich haben, die Athletinnen besser sagen. Also natürlich hat man paar andere Schwerpunkte allein aus der Erfahrung raus. Auf was möchte man Wert legen? Mir ist wichtig, dass wir gut und strukturell arbeiten, dass wir versuchen, unseren Plan einzuhalten, und so wenig wie möglich zwischendrin einen Schlingerkurs versuchen anzugehen. Aber das hat, glaube ich, jeder Trainer vor. Also das
Ja.
Ist es so, der Luis hat jetzt auch schon viele Trainer, die du in deiner aktiven Laufbahn kennengelernt hast. Kannst du schon sagen, es gibt Elemente, die habe ich mir von Reinhard Hess abgeschaut, von Werner Schuster abgeschaut, von Peter Rowein abgeschaut? Ist es so, dass du dich in deinen alten Trainern an manchen Stellen wiedererkennst?
Ja, bestimmt. Also ich kann jetzt nicht mehr genau nach, was ich von wem übernommen habe oder was ich von wem, das würde, glaube ich, da würde ich mich verzetteln, von wem genau war es. Aber ist natürlich ein Riesen, schon extrem hilfreich, wenn man mit so vielen Trainern auch, da ist auch Stefan Hongacher noch, Rolf Schilly. Und Christian Winkler, die ja alle auch in vielleicht nicht als Chef dabei waren, aber von dem man extrem viel mitgenommen hat mit der Zeit. Sei es Trainingsmethoden, Trainingssachen an der Schanze, auf was man Acht gibt, in der Organisation außenrum. Ich hab versucht, mir für mich die besten Sachen von allen rauszunehmen.
Das Stichwort Plan ist das ein oder andere Mal gefallen in deinen Ausführungen. Da habe ich mich dann gefragt, es gibt ja Leute im Berufsleben, die haben so eine Art Karriereplan. Die sagen, in 5 Jahren möchte ich da sein und in 10 Jahren da. Gibt es sowas für dich oder lässt du prinzipiell erstmal alles auf dich zukommen?
In der Hinsicht habe ich keinen Karriereplan und sage, bis da dann das und dann danach kommt das. Da war ich immer so, dass ich, das muss ich auch ergeben. Und dann muss es zusammenpassen, so wie es jetzt glücklicherweise für diese Stelle oder für diese Aufgabe gepasst hat, eben mit der alten Tätigkeit, Familie, das einzuordnen. Umso älter man wird mit Familie und umso schwieriger ist es ja, mal frei zu entscheiden, was kommt. Und wenn das alles zusammenpasst, gerne, aber ich habe absolut keine Gedanken an irgendwas, was nach dieser Aufgabe kommen sollte oder könnte oder was mein Plan ist oder Ziele.
Genau, und wie schnell und überraschend sich Dinge entwickeln können, hast du ja selbst erfahren dürfen. Gehen wir doch mal 2020 zurück, als du dann in den Deutschen Skiverband kommst, in diese Lehrgangsgruppe 1B bei den Damen. Eine bewusste Entscheidung damals auch für das Frauenskispringen?
Nein, also es gab jetzt keine bewusste, will ich Frauen- oder Männerskispringen machen oder sonst was. Es gab die Aufgabe, die Herausforderung als Trainer. Ist es vereinbar eben damals noch mit der Firma und weder wieder pro noch contra, sondern war einfach die Aufgabe dort bei den Frauen mitzumachen. War für mich sehr, sehr, sehr spannend und hilfreich. Skiverband eben, Horst Hüttl hat gefragt und dann war es möglich, um so eine Aufgabe zu übernehmen. Und es war jetzt nicht bewusst Frauen oder Männer, es ist so gekommen, aber es war genauso auch kein Vorbehalt, sondern war eher so Frauentrainer, B-Kader, klar, gern.
Gute Herausforderung. Jetzt zu deiner aktiven Karriere. 2014 hast du aufgehört. 2014 war das Damenskispringen erstmals olympisch. Das heißt, während deiner aktiven Zeit war das Damenskispringen ja mehr oder weniger nicht existent. Jetzt hast du genaue Einblicke auch gewinnen können in den letzten 3 Jahren. Sehr offene Frage, weiß ich selber, aber wie siehst du das, was sich jetzt auch in der Zeit 2020 bis 2023 getan, entwickelt hat? Auf welchem Stand insgesamt hast du denn das Frauenskispringen vorgefunden, aus deiner Sicht?
Ja, ist natürlich sehr spannend. Wenn das sehr offen ist, ich komme gleich zu der Zeit ab 20 bis 23. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit wir heute haben.
Wir haben Zeit. So viel wie du hast.
Zuerst, glaube ich, ist meine Generation Skispringer, also mein Jahrgang, ein bisschen älter, ein bisschen jünger, sind die ersten, die mit den Mädels gemeinsam so in größeren Anzahl angefangen haben zu springen. Also wir hatten es immer schon mit dabei, dass bei uns Mädels in der Trainingsgruppe waren oder miteinander. Man ist auch gemeinsam groß geworden. Es gab da zum Beispiel bei mir früher die Katrin Schmid, die dann Trainerin bei den Frauen war. Mit der hat man gemeinsam angefangen zu springen. Oder Daniela Iraschko ist ja auch nicht viel jünger. Also so war das für mich normal, dass das mitläuft. Dann hat man gemerkt, dass sich ein bisschen die Sachen trennen, in Sachen Wettkämpfe und in Aufmerksamkeit. Und dann habe ich halt so aus sportlicher Sicht die Entwicklung miterlebt. Dann mit dem ersten Kontinentalcup damals Ulrike Kressler, voll vorne mit dabei. Mit der ich mich gut verstanden habe und man sich ausgetauscht hat. Und dann ist es immer weitergegangen und dann kamen die Riesenerfolge mit der Carina. Und da war das immer schon sehr, sehr präsent aus deutscher Skispringer-Sicht. Das Außenrum mit der Aufmerksamkeit und für was sie alles gekämpft haben, hat man dann mitbekommen. Und ich habe es auch mitbekommen, dass die Frauen und das ganze Frauenskispringen extrem dafür gekämpft, das, was sie alles gerne haben wollen und mit Gleichberechtigung und alles. Ich sehe es eigentlich, seitdem ich jetzt dabei bin, seit 2020, finde ich enorm, wie viel was passiert. Alle reden davon, Vierschanzentournee, Skifliegen, großer Weltcup-Kalender, was sie gerne alles noch hätten. Seitdem ich dabei bin, kann ich nur sagen, mit dem Hintergrundwissen, wie sich manche Dinge nicht so schnell entwickeln, wie man es gerne hätte. Aber es geht eigentlich rasend schnell, die letzten 3 Jahre, was alles jetzt gekommen ist und umgesetzt wurde. Sicher haben die Frauen lange dafür gekämpft und haben es erwartet, aber im Moment würde ich sagen, es geht schon extrem schnell vorwärts. Und sehe es eher als positive Entwicklung, wie negativ zu sehen, jetzt endlich haben wir das, was wir wollten, und jetzt sind wir beim Start null, sondern ich sehe sehr positiv, dass es eigentlich extrem schnell in die richtige Richtung geht. Sicher können wir sich wünschen, es müsste schneller sein, hätte schon länger stattfinden können, aber es geht aus meiner Sicht schon mit großen Schritten vorwärts.
Siehst du konkrete Punkte, an denen noch Handlungsbedarf besteht?
Ja, ich weiß auch, dass es viele Punkte gibt, wenn man sagen will, über Gleichberechtigung und sonstige Sachen zu reden. Das verstehe ich schon, auch mit Equal Pay und solche Sachen. Aber ich weiß auch, wie viel dranhängt, um sowas zu ermöglichen. Wir brauchen die mehr Fernsehzeiten, mehr Werbe, mehr Zuschauer. Damit sich auch Equal Pay realisieren lässt, wenn man jetzt die einzelne Disziplin selber anschaut. Aber ich finde eben dort auch werden jedes Jahr Fortschritte erzielt. Glücklicherweise bekommen wir mehr Fernsehzuschauer, bessere Fernsehzeiten. Es kommen mehr Leute ins Stadion. Die Veranstalter versuchen es mit zu integrieren. Also bei uns, da ist Deutschland wirklich, ich bin ja auch stolz drauf, dass der Deutsche Skiverband und wir in Deutschland mit den Veranstaltern dort wirklich gut unterwegs sind. Letztes Jahr Neustadt und Willingen waren absolute Highlights. Es war sensationell. Sowas kann ich mir, wenn sowas öfters und in der Zukunft auch beibehalten wird, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass es noch nicht so schnell am Ende ist mit der Entwicklung fürs Frauenskispringen.
Ein guter Einstiegspunkt dafür wäre ja gemeinsame Vierschanzentournee mit den Männern. Die Diskussion gibt es ja jetzt auch nicht erst seit gestern. Jetzt in dieser Saison ist es ja so, dass zumindest der DSV, hast du ja gerade auch schon angesprochen, mit Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf, seine beiden Stationen in den Weltcup bekommen hat. Es ist und bleibt aber quasi nur eine halbe Vierschanzentournee. Ist es trotzdem für dich ein Fortschritt? Findest du das sinnvoll, dass man das jetzt so angeht?
Ja, ist die beste Variante, um vorwärts zu kommen, in der Situation, die wir sie haben. Wenn ich weiß, dass es aus der Historie heraus ja eine Zeit lang die Österreicher wollten und dann die Deutschen eher gebremst haben und jetzt ist es andersrum. Die Deutschen wollen und die Österreicher bremsen, aber mein letzter Stand ist, dass die Österreicher sich ja für dieses Jahr noch nicht dafür ausgesprochen haben, aber dann fürs nächste Jahr. Also sieht sehr, sehr gut aus, dass dann im nächsten Jahr die ganze Tournee für die Frauen realisiert werden kann. Du bist besser informiert, Luis. Kannst mich gerne korrigieren, was gerade der aktuelle Stand ist. Aber das ist das, was ich weiß, dass die Österreicher signalisiert haben. Dieses Jahr noch nicht, aber ab nächstes Jahr dann. Sieht es ganz gut aus. Die Deutschen gehen vorne weg und wollen das schon mal realisieren dieses Jahr. Das finde ich extrem super mit Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf. Ist für uns, auch wenn es noch keine Tournee ist, auch ein Highlight, weil es zu diesem Zeitpunkt an den Schanzen, an den Orten ist. Über das genauere Organisationsprozedere am selben Tag oder umgedreht, so wie es dieses Jahr ist, ist das ein Riesenfeld an vielen Faktoren, die damit reinspielt. Und da ist unser Einfluss begrenzt.
Logisch, ja. Also ich habe nichts zu korrigieren, das dazu schon mal. Und danke für die Blumen. Aber mich würde noch interessieren, ihr habt ja jetzt in den letzten beiden Jahren auch diese Silvestertour gehabt. Das mal im Vergleich zu einer echten Vierschanzentournee. War das für euch so, ja, das ist nice to have, aber es kann eigentlich nur ein Schritt sein zu dem ganz großen Ding, was eben die Vierschanzentournee ist, oder hätte es da aus deiner Sicht auch noch mehr Potenzial gegeben?
Ja, da gibt es ja unterschiedliche Ansichten auch innerhalb vom Skisprung-Frauenlager. Die einen meinen, die Frauen brauchen ein eigenständiges Event, wo sie wachsen sollen und nicht nur gleich fahren mit den Männern und meinen, dass dadurch mehr Vermarktungspotenzial, sowas wie die Bluebird Tour oder so, wenn man das dann mit der Zeit groß macht, dass das fürs Frauenskispringen besser wäre. Wir sind aber eher auf dem Stand, dass eine Vierschanzentournee unerlässlich ist und dass es unbedingt braucht. Ich glaube, da ist Norwegen auch mit dabei bei uns, dass wir sagen, die Vierschanzentournee hat so eine Strahlkraft, hat so einen Namen und ist so wichtig. Ich selber kenne es ja, war ja ein paar Mal dabei. Und wenn man als Kind Fernseh schaut, Vierschanzentournee, da will man auch mal dabei sein, auch mal mitmachen. Also sportlich gesehen wird keine Tour an diese Sache rankommen können. Deswegen können wir gern Touren machen, wie die Bluebird oder die Royal hat es ja bewiesen, dass es auch funktioniert, aber halt nicht anstatt, sondern nur zusätzlich oder anderswo. Und die Vierschanzentournee über die Neujahrszeit ist notwendig.
Dann konfrontiere ich dich jetzt mit einer meiner Lieblingsthesen. Ich sage immer, dass wenn man die Vierschanzentournee macht für die Frauen, dass die zwangsläufig auch in diesen klassischen vier Tourneeorten stattfinden muss, so wie man sie von den Männern kennt. Würdest du mir da zustimmen?
Also das ist ja markenrechtlich und so weiter so festgeschrieben, dass nichts anderes geht, dass nur diese vier Orte, also die Vereine, die dort in dem Vierschanzentournee-Komitee sind, nur wenn dann auf diesen vier Orten gesprungen wird, dann darf man es Vierschanzentournee nennen. Das ist markenrechtlich so schon fixiert und deswegen muss das auch so sein. Deswegen hilft auch nicht, man kann es nicht Vierschanzentournee nennen, wenn wir danach in Villach und in Lugnow noch springen, dann hätten auch vier Orte. Aber dann ist es keine Vierschanzentournee. Also es ist auch so festgeschrieben, dass es an diesen vier Orten stattfinden muss.
Aha, dann sind wir jetzt auf einen interessanten Widerspruch gestoßen, weil ich kann mich erinnern, in der Aussendung, in der allerersten, in der Presseaussendung stand drin, dass über die österreichischen Orte noch verhandelt wird. Da las ich das so, als ob das noch nicht festgeschrieben sei. Aber gut, haben wir wieder
Das ist
was
mein
gelernt.
Stand. Wir wissen, dass es Vierschanzentournee nur genannt werden darf, wenn es auch in Innsbruck und Bischofshofen stattfindet. Und dass es da aus meiner Sicht keine andere Möglichkeit gibt. Und ansonsten wäre es ja jetzt schon möglich mit Villach und vielleicht Hinzenbach oder so. Aber das ist mein Stand, das ist nicht anders. Aber kannst du gerne nochmal nachforschen. So ist es, weiß ich das, dass eben die vier Orte das sich rechtlich haben schützen lassen und da nichts anderes geht.
Und ich glaube auch, dass, um das auch aufzugreifen, was du gesagt hast, Maximilian, wenn man auf anderen Schanzen springen würde und das Ding einfach nur Vier-Schanzentournee nennt, wäre es trotzdem eigentlich nicht die Vier-Schanzentournee. Wisst ihr, was ich meine? Sondern
Klar.
dann wäre es eine andere, ja, also die Verpackung wäre im Endeffekt die gleiche, aber der Inhalt ein komplett anderer. Und dann würdest du im Endeffekt der Geschichte auch überhaupt keinen Gefallen tun.
Nee, das ist ja ist auch die Geschichte jetzt mit der Option, dass man es verdreht macht in Deutschland, zuerst in Garmisch anfangen und dann in Oberstdorf beim Neujahrsspringen sagen auch, ja, das Neujahrsspringen muss in Garmisch-Partenkirchen sein. Das ist einfach so. Da bin ich schon ein bisschen offen, weil ich weiß, wie viel dranhängt. Und mir ist es lieber, eine Vierschanzentournee einmal spiegelverkehrt zu haben, wie gar keine. Und dann kann man immer noch drüber reden, ob das anders möglich ist und wie man es vielleicht besser hinbekommt und so weiter und so fort. Aber lieber fangen wir so an, wie gar nicht.
Hätten wir das auch geklärt. Es gab jetzt vor knapp einem halben Jahr ein Ereignis, was, glaube ich, in der jüngeren Historie des Frauenskisprings wirklich über allem stand. Das Skifliegen in Vikersund im März. Ich durfte das Wochenende vor Ort sein, muss sagen, das waren, glaube ich, somit die emotionalsten Tage, die ich so als Journalist bislang erleben durfte. Wie war es denn für dich als Trainer? Hast du auch gemerkt, hey, das ist was ganz anderes als so ein stinknormaler Weltcup. Und wie bist du das Ganze als Trainer überhaupt angegangen?
Ja, wir wussten ja dann seit letztem Jahr, dass Skifliegen bei der Royal auf dem Programm steht. Also haben wir uns auch versucht, mental und so über das Jahr immer darauf einzustellen. Das passiert ja zwangsläufig. Wir hatten ja, leider ist es ja nicht so, dass man im Vorfeld sagen kann, wer fliegt jetzt und wer nicht, weil es ja doch die Hürde mit den besten 15 in der Royal-Wertung gab. Also kann man. Sind wir mal davon ausgegangen, eine Katar als ihr großes Ziel wird es schon schaffen, aber wer dann Anfang von der Saison noch unter den besten 15 ist, war nicht abzusehen. Und somit haben wir uns als Team gemeinschaftlich versucht, darauf einzustellen. Alle Trainer mit einem, über das Jahr trifft man sich auch mit den Männertrainern immer wieder und die Athletinnen sprechen untereinander und dann kommt das Thema immer wieder auf Skifliegen, was ist da die Besonderheit, auf was man aufpassen? Die einen, ist einfach nur eine andere Hausnummer, Skifliegen. Und somit hat man sich eigentlich das ganze Jahr damit beschäftigt und darauf vorbereitet, mental auf das erste Skifliegen. Das ist halt die Besonderheit, dass man es nicht trainieren kann.
Was ich glaube, deine Athletinnen im Speziellen gefreut hätte, aber natürlich auch uns und allen, die es mit dem Frauenskispringen gehalten hätten, wäre ein Skifliegen in Oberstdorf gewesen. Es stand ja kurzzeitig mal im Kalenderentwurf für die neue Saison, ist ja dann leider rausgefallen. Kannst du uns da vielleicht ein paar Hintergründe liefern, warum man sich jetzt doch dagegen entschieden hat, das auszutragen?
Ja, nochmal ein kurzer Nachsatz zu vorher. Also es ist dann, bereitet man sich davor und dann ist es wirklich extrem super verlaufen, das Skifliegen. Es gibt ja nie die hundertprozentige Sicherheit, dass alles glatt geht. Bei den Männern genauso wenig. Das macht ja die Sportart ein Stück weit aus. Und dann hat man auch ein bisschen Glück mit den Bedingungen. Und dann war das zwei sensationelle Flugtage. Also da waren alle, glaube ich, sehr, sehr begeistert, auch wenn die Katar sich ein bisschen 2 Meter weiter vorgestellt hätte. Aber im Grunde war das ein sehr, sehr gelungener Auftakt. Und daraufhin war ja der Startschuss, das hat gut funktioniert. Das können wir dann auch in Zukunft öfters machen und wiederholen. Und Oberstdorf war dann gleich mal bereit, weil die Schanze auch dafür geeignet ist. Gemeinsam stand dann erstmal drin und wurde dann jetzt rausgenommen, glaube ich, vom Skiverband. Es hat ganz übergeordnete Gründe, da würde ich auch bitten, und das Präsidium und das Marketing bei uns im Skiverband zu fragen, warum genau. Ich weiß einfach, dass so viele Unsicherheiten gerade da sind, sei es FIS-Rechte und was es alles so zu tun gibt mit dem Eliasch. Und aus diesem Hintergrund war das eine strategische Entscheidung. Es war kein, also alle waren dafür, aber es war kein bewusst dagegen entschieden, sondern geht nicht im Moment. Also so, da lässt der Schiebeband einfach, glaube ich, finanziell Vorsicht walten.
Genau, also getreu dem Motto aufgeschoben, aber nicht
Ja,
aufgehoben.
ja.
Genau, jetzt haben wir über viel über dich gesprochen, wie du in den Job gekommen bist, wie es in dem Job und so weiter gelaufen ist. Ich erinnere mich an unsere Begegnungen und da war im Endeffekt in unseren Gesprächen immer deine Zielsetzung zu sagen, ja, wir haben mit der Katharina Schmid, also ehemals Althaus, gebürtig Althaus, haben wir eine Top-Athletin, aber die anderen müssen näher ran an sie. Und zwar nicht in der Konstellation, dass Schmid schlechter wird, sondern dass die anderen besser werden, natürlich als Zielsetzung. Und ganz ehrlich, also in diesen letzten 2 Jahren ist es eindrucksvoll gelungen, zumindest aus unserer Sicht. Wie fällt denn jetzt sportlich das Fazit auch aus von dieser Zeit, seit du in verantwortender Position bist?
Ja, sportlich extrem, extrem positiv. Hätte man sich so nicht erträumen lassen, dass man, also die Saison letztes Jahr war ja in der Hinsicht unglaublich. Gleich, dass die Selina so vorne drin in der Weltspitze mitmischt und auch so konstant von Anfang bis Ende. Die Anna immer wieder in den Top Ten, die Luisa ihr bestes Weltcup-Ergebnis gemacht hat und auch regelmäßig dabei ist. Die Pauline immer mit dabei ist, also dass wir, und die Agnes leider dann mit ihren Knieproblemen nicht ganz so durchziehen konnte, aber das ist schon extrem gut gelaufen. Da gehört auch viel, muss alles irgendwie zusammenstimmen, alles miteinander. Also es hat, dass das so eine Saison auch mannschaftlich ergeben hat. Das war schon, es war das Ziel, es war der Wunsch, dass es so funktioniert hat. War natürlich glücklich, dass die so nah rangerutscht sind und alle wissen, wenn sie gut springen, können sie mithalten. Und das Selbstbewusstsein ist jetzt wieder da. Und ich hoffe, sie können das auch in die nächste Saison und die nächste Zeit mitnehmen.
Habt ihr im Team Faktoren ausgemacht, die diese Leistungssteigerung erklären?
Ah, viele Kleinigkeiten. Also das ist, wir konnten uns auch schieberbandsmäßig mit der Zeit besser aufstellen, haben man mehr bekommen mit außenrum. Sicher wird man sich noch ein bisschen mehr wünschen, aber es ist immer so, irgendwo ist es dann knapp und mehr geht halt nicht. Aber so jetzt zu arbeiten und auf viele mehr Dinge achten zu können, da hat es der Andi im Vorfeld schon schwerer. Er war alleine mit dem Bruder Christian, die beiden mussten sich um alles kümmern. Jetzt ist ein bisschen mehr Support kommen. Die Entwicklung geht weiter. Das war jetzt super und das müssen wir uns darauf einstellen, dass es auch, dass wir auch so weiterarbeiten können für die Zukunft.
Wie wichtig ist der Flow, der natürlich dadurch auch entstanden ist, dass sich Erfolge einstellen und dieser Gipfel im Endeffekt in Planitzer, wo man dann die Goldmedaille im Team gewinnt, das erzeugt ja Dynamiken, die man, glaube ich, in der Theorie nicht steuern, nicht implementieren kann, sondern die entwickeln sich dann von selber. Wie wichtig ist das? Was merkst du, was sich durch die Erfolge innerhalb, was die Stimmung angeht, auch der Mannschaft, verändert hat?
Ja, das war enorm zu sehen. Also da habe ich, glaube ich, dieses Jahr schon zwei, dreimal gesagt, warum läuft es auf einmal so gut? Im Jahr davor waren sie tendenziell immer am Anfang mal und am Ende mal ein bisschen besser, aber tendenziell, glaube ich, zwischen Platz 15 und 25 alle miteinander. Und ich denke, habe mir immer gedacht, Mist, die springen doch eigentlich besser. Wieso klappt es denn nicht dann im Wettkampf? Und wir sind eigentlich eher öfters unter Wert rausgelaufen. Und dieses Jahr war dann der Türöffner mit Lillehammer, der erste Weltcup, als es in einem bei allen aufgegangen ist. Und dann war bei allen im Team Selbstbewusstsein da, wenn ich meine guten Sprünge mache. Und es hat sich zum Glück auch so durchgetragen. Und dann war bei allen auch klar, wenn ich so weitermache, dann ist auch richtig was möglich. Und zum Glück konnten wir das als Team auch so durch die Saison ziehen, ohne dass da wieder gröbere Sachen passiert sind.
Jetzt, Maximilian, wenn wir beide uns dann im Oktober, da wird wahrscheinlich wieder die nächste Einkleidung, die ist in der Regel im Oktober, wenn wir uns da wieder treffen, werde ich dir auch wieder die gleiche Frage stellen. Mit welchen Zielen gehst du denn für die Mannschaft in die nächste Saison?
Ganz konkrete Ziele, weil wir kein Großereignis haben, ist ja in der Hinsicht nicht so leicht. Aber wir wollen natürlich bei unserer Premiere Garmisch-Partenkirchen bei der Two-Nights-Tour oder Vier-Schanzentournee gut sein. Wir wollen auch in Willingen gut sein. Die Raw Air ist ein Highlight mit Skifliegen wieder. Das sind unsere großen Ziele. Und natürlich hat jede Athletin, glaube ich, eigene Ziele, die sie verfolgt. Und dann sollte es schon funktionieren, dass man eine gute Saison springt. Wobei ich aber auch dämpfen will, sowas wie letztes Jahr kann man nicht nochmal einfach so erwarten.
Absolut. So, für dich gilt das erste Saisonziel zu erfüllen, heute schon, Maximilian. Und damit gebe ich ab an Luis Holuch. Denn wie jeder unserer Gäste darfst, kannst, musst auch du dich unserer Abschlusskategorie stellen. Und zwar dem Skisprung 1x1. Bitte, Luis, führe doch durch diese kleine, feine Sonderkategorie.
Du hast ja jetzt sogar den charmanten Vorteil, dadurch, dass du unseren Fahrplan schon gekannt hast, konntest du dich ein bisschen vorbereiten. Deswegen sind wir natürlich jetzt gespannt, was du uns als Antwort lieferst und fangen natürlich wie immer an mit der obligatorischen ersten Frage. Was ist denn deine Lieblingsschanze?
Puh, ich habe es ja mir in der Vorbereitung mal angeschaut und musste wirklich überlegen, welche denn meine Lieblingsschanze ist, weil über die Jahre war jede Schanze mal sensationell, jawohl, genau die. Da will ich öfter hin. Und genauso ist man dann das Jahr später wieder hingekommen und dachte, ach, gell, ich weiß nicht mehr, wie die geht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, die neue in Garmisch-Partenkirchen, da war ich liefst immer gut, auch wenn das eine oder andere Springen da in die Hose gegangen ist. Aber trotzdem war die Schanze immer recht positiv für mich.
War auch noch nicht in der Kategorie, soweit ich mich erinnern kann.
Nee, nee,
Sehr,
Garmisch hat man noch nicht, ne?
ja, sehr, sehr spannend. Umgekehrt, welche Schanze hast du denn so gar nicht gemacht zu deiner aktiven Zeit?
Zwischendurch gab es viele, die schwierig waren. Das habe ich mal länger überlegt. Oslo ist schon eine schwierige Nummer.
Die
Da
aktuelle jetzt oder die alte noch?
alte und neue ist. Ich konnte ja noch die neue zweimal, glaube ich, war da zu springen. Es hat sich im Grunde nicht geändert, ist einfach eine schwierige Schanze. Auch wenn es die prestigeträchtigste, historischste Schanze ist, die es so gibt. Und jeder dort am Holmenkoll gut sein will, aber die Schanze selber ist schon speziell und herausfordernd.
Das ist jetzt spannend, weil es gibt welche, die sagen, ach, die habe ich so in mein Herz geschlossen, und dann gibt es welche wie Kamis doch, die am liebsten abreißen würden. Was macht sie denn so schwierig aus deiner Sicht?
Ja, die Charakteristik, also aktuell ist es auch ein bisschen die Spur, die es so schwierig macht. Die ist extrem sensibel und kleinste Fehler werden bestraft. Deswegen tun sich da viele enorm schwer, allein schon mit dem Anlauf, und die Schanze selber ist so gar nicht das Problem. Aber die Bedingungen sind oft so unterschiedlich, dass auf Meereshöhe hat man viel Druck, man ist im ersten Moment extrem hoch und denkt, der Sprung geht ultra weit. Und dann kommt man doch wieder relativ kurz dabei raus und man weiß auch nicht, was einen erwartet. Bedingungen oben rüber. Also es hat nie so richtig schön funktioniert auf der Schanze.
Richtig schön. Es sind ja einige deiner Kollegen auch unterwegs gewesen zu ihrer aktiven Zeit. Gab es da jemanden, den du besonders für seinen Flugstil bewundert hast?
Ja, Schmidt Martin war schon ganz weit vorne. In Sachen Flugstil und wie er gesprungen ist.
Tobi, korrigier mich, aber ich glaube, auch den hatten wir noch nicht, oder?
Also hättest du jetzt Funaki oder Kamitz doch zum Beispiel gesagt, Maximilian, das sind unsere Dauerbrenner, aber Martin Schmidt, nee, kann ich mich auch nicht erinnern, ganz
Ja,
ehrlich. Ja.
Es wundert mich, dass ich weiß ja nicht, welche Sportler, es hängt ja auch immer mit der Zeit zusammen, in der man springt und der einen geprägt hat damals. Und es gab so viele Wahnsinnsspringer, wenn man den Flugstil an Tommy Ingebrigtsen denkt. Also das extreme Sachen oder Matti Hautamäki oder solche Sachen, Leute. Waren schon damals für mich prägende Figuren.
Also mal abgesehen davon, dass Martin viel zu bescheiden ist, um sich selbst zu nennen, aber ich glaube, auch der hatte Funaki, oder Tobi?
Ja, müsste ich im Archiv nochmal nachschauen, aber ich glaube,
Ja,
da war
ja.
man in der Richtung unterwegs.
Also der ist schon Spitzenreiter auf jeden Fall bei uns, ja.
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 Dann vorletzte Frage. Kannst du jetzt aussuchen, ob du das als aus Trainersicht oder aus Springersicht beantworten möchtest, aber was war dein vielleicht bislang schönster Karrieremoment?
Ich denke, ich habe es mir überlegt, aber die persönliche Karriere ist jetzt nicht mehr so wichtig. Aus Trainersicht war natürlich die WM in Planitza dieses Jahr, besonders mit dem Team Gold. Ist ein bisschen gefühlt ein bisschen untergegangen durch das, dass die Katar ihr persönliches Highlight erreicht hat. Und das Mixed-Event danach mit den Männern auch wieder so gelaufen ist. Und dann war das mit der Kata, mit dem Highlight. Aber das Team-Event war schon als Trainer, mit das Größte, weil wir ja, wie vorhin besprochen, übers Ziel hatten, das ganze Team muss vorankommen oder wünschen wir, dass alle vorankommen. Und dann, dass es unser Ziel war im Jahr davor, eine Medaille wär super. Wir wussten, wir haben starke Konkurrenz. Wenn wir es schaffen, in die Medaille zu holen, dann sind wir schon ultra happy. Und dann wird das eben Gold. Deswegen war das so der größte Moment.
Also ich kann dir sagen, ich habe die Zahlen genau ausgewertet zur WM. Also bei unseren Leserinnen und Lesern ist es alles andere als untergegangen. Ich weiß, dass das Team-Event der Damen war, glaube ich, der zweitmeistgelesene Artikel auf unseren Seiten zu dieser WM. Also das vielleicht aus
Das
journalistischer Perspektive für dich, denke ich, schön zu hören. Das wurde sehr stark wahrgenommen, ja.
freut mich natürlich, aber da geht ja alles vor Ort und dann Schlag auf Schlag,
Klar.
weil am nächsten Tag ist schon wieder Mixed und und da muss man schnell auch wieder gedanklich umswitchen dann lief es auch so herausragend gut mit den Männern zusammen. Das war ja unglaublich, was da passiert ist in Planet.
Wäre jetzt auch komisch gewesen, wenn du irgendwas anderes genommen hättest, zugegebenermaßen. Dann zur Abschlussfrage, wo ich denke, da hat sich's am meisten gelohnt, dass du dir vorher mal Gedanken drüber machen konntest, weil die, glaube ich, spontan sehr schwierig zu beantworten ist. Aber gibt es irgendeinen kuriosen Moment oder irgendeine Anekdote, die du zum Schluss vielleicht noch erzählen kannst oder möchtest?
Kuriosester Moment. Ich habe auch überlegt, was fällt mir denn ein, was so richtig kurios war? Gab es vielleicht ein paar so Sachen. Aber extrem kurios, wenn man es so beschreiben kann, war natürlich die Olympiageschichte mit den Anzügen. Das war nicht zu überbieten an Kuriosität, würde ich sagen. Was da alles passiert ist.
Wir haben uns vorher lange überlegt, ob wir dich darauf ansprechen sollen. Jetzt, wo du das quasi als Vorlage geliefert hast, würde mich zumindest interessieren aus deiner Sicht. Ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Ist das denn angemessen aufgearbeitet worden aus deiner Sicht im Nachhinein? Weil darum ging es ja letzten Endes auch.
Ha, so genau, glaube ich, weiß man nie, ob es angemessen aufgearbeitet ist. Es gibt ja unterschiedlichsten Theorien, wie sowas passieren konnte. Aber was ich sagen muss, ist, dass danach unsere Kontrolleurin die Linie und die Sachen sich schon deutlich verbessert haben. Und können wir absolut froh sein, wie das seitdem jetzt so gelaufen ist, in Sachen Kontrollen, Klarheit. Das war auf jeden Fall deutlich besser wie dann zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie
Genau.
deine
Und
Meinung dazu ist.
ja, Luis, gerne.
Ich habe seinerzeit auch einen sehr kritischen Kommentar dazu geschrieben und bin der Meinung, dass dieser Wettkampf vieles offengelegt hat, was an dem System nicht stimmt. Also vor allem diese Intransparenz und Inconsistency, sagt man auf Englisch, dass es nicht gleichmäßig verlaufen ist, ne? Dass hier eine Springerin verwarnt wird, die dann auch Olympiagold gewinnt und am nächsten Tag werden Springerinnen disqualifiziert, obwohl das Vergehen jetzt in der Schwere, zumindest für unser Dafürhalten, jetzt nicht gravierend anders war. So, das, und es wurde auch angekündigt, dass es aufgearbeitet wird, dass es dazu Statements gibt. Ich habe bis heute dazu aus meiner Sicht nichts Befriedigendes gehört. Das ist meine Position dazu.
Ja, ist auch soweit so. Also mit uns hatten wir natürlich darüber gesprochen. Ja, sind alles losgeworden, was uns gestört hat, was euch auch, wie das da so weit kommen kann. Alle Nationen, die es betroffen haben, haben mit der FIS geredet. Ist ja jetzt wieder eine andere Voraussetzung, da sich auch der Männerkontrolleur geändert hatte zu letztem Jahr. Und ich habe aber schon letztes Jahr gemerkt, die Spannung ist groß, wie es jetzt vor Planitza wird. Und es wurde auch ein bisschen klein gehalten. Wir waren natürlich auch gespannt, wie wird's. Und ich muss sagen, jetzt aus Skisprung-Damensicht ist es extrem gut gelaufen und haben sie es versucht, extrem gut zu machen. Die FIS. Also man merkt schon, dass die Bemühungen da sind, obwohl es natürlich ein schwieriges Feld ist. Wir haben immer ein Stück weit leider so ein bisschen Interpretationsspielraum.
Ja, ist, glaube ich, eine Thematik, die wahrscheinlich im Skispringen auch nie enden wird. Und der Vollständigkeit halber, Luis, weil du immer gesagt hast, ah, die Antwort hat man noch nie. Die Antwort, kuriosester Karrieremoment mit Olympia Mixed. Alle, die daran beteiligt waren, die hier in der Show schon zu Gast waren, haben alle unisono genau diesen
Ja.
Moment genannt. Also, das
Ah,
war.
okay. Jetzt bin ich zum ersten Mal.
Genau, ich glaube, drei von vier Springerinnen und Springern hatten wir hier schon zu Gast.
Ja.
Selina war hier, Karl Geiger war hier, Konsti Schmid war hier und alle haben unisono gesagt, das war das Kurioseste.
Es war für alle absolut der Tag unvorstellbar und zum Glück ist es jetzt schon eine Zeit lang her.
Genau, richtig. Aber immer irgendwie noch in den Köpfen. Und ich erinnere mich, Luis und ich im Vorgespräch, ja, soll man direkt drüber sprechen? Ich habe gesagt, warte ab. Irgendwann im Laufe dieses Gesprächs wird dieses Thema aufploppen. Jetzt war es ganz am Ende, aber denke
Gut.
ich, war sehr interessant, da deine Position auch nochmal zu hören und wie sich's entwickelt hat. Und damit, ja, erstes Saison-Highlight mit Bravour bestanden, Maximilian. Also Skisprung 1x1 kannst du grünen Haken dahinter setzen. Vielen, vielen Dank dafür. Dann, wenn von deiner Seite aus soweit nichts mehr offen geblieben ist, möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für deinen Premierenbesuch hier in der Flugshow. Ich hoffe, es war nicht der letzte, denn es war wirklich sehr spannend, aufschlussreich und wir haben dich besser kennengelernt und ja, erhöht, steigert schon die Lust auf die neue Skispringensaison. Vielen Dank von meiner Seite. Ich denke, Luis, da wirst du dich anschließen.
Auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wie immer ist es natürlich Gepflogenheit auch bei uns in der Flugshow, dem Gast gebührt das letzte Wort. Also wenn du noch was zu sagen hast, gerne her damit.
Vielen Dank euch auch für den Podcast, für die Einladung. Fühle mich schon geehrt, dabei zu sein. Ja, und hoffentlich trifft man sich mal wieder, wo wir über erfreuliche Dinge reden können.